der Geist, der vom Computer sitzt, arbeitet tatsächlich so wie wir Menschen. Nur, dass der immer in dem, was er tut, der Beste sein wird.
Weltweit gibt es deutlich mehr als 3 Millionen OpenClaw-Users. Hunderttausende davon sind gefährdet.
Es geht einfach im Security-Umfeld auch darum, schnell zu detektieren und schnell zu handeln. Ich glaube, dass diese Agents Daily Business werden.
Es gibt eigentlich keine Alternative. Man muss sich mit dem Thema auf jeden Fall auseinandersetzen.
Akte Klicks, der A1 Cybercrime Podcast. Gleich vorweg, die gleich dargestellten Ereignisse sind zum Teil fiktionalisiert. Die Technologien und die Bedrohungen dahinter aber sind real. Es ist 22.41 Uhr. In einem mittelständischen Unternehmen ist das Großraumbüro längst leer, nur in der IT brennt noch Licht. Auf einem Schreibtisch steht ein Mac Mini. Unscheinbar, leise, fast unsichtbar zwischen Dockingstation, Kaffeebecher und 2 Monitoren. Auf dem Bildschirm läuft kein Chatfenster, keine Suchmaschine, keine klassische Hacking-Software, sondern ein digitaler Agent. Ein System, das nicht nur antwortet, sondern handelt. Das selbstständig Dateien öffnet, Browser steuert, Mails liest, Tools verbindet, Aufträge zerlegt. Und das ohne, dass ein Mensch auch nur einen Klick macht. Ein Prompt reicht, um den zuvor intensiv trainierten KI-Agenten in Angriff zu schicken. Finde heraus, welche Mitarbeitenden Zugang zur Finanzfreigabe haben. Suche nach internen Abläufen. Formuliere glaubwürdige Nachrichten. Arbeite unauffällig. Und dann beginnt etwas, das vor wenigen Jahren noch wie Science Fiction geklungen hätte. Die Maschine recherchiert. Sie liest interne Dokumente. Sie erkennt Muster. Sie formuliert überzeugend. Sie verbindet Informationen, priorisiert Ziele und arbeitet Schritt für Schritt auf ein Ergebnis hin. Wie in diesem Fall. Eine große Überweisung auf ein fremdes Konto. Der KI-Agent funktioniert nicht wie ein Chatbot, sondern wie ein digitaler Praktikant ohne Feierabend oder wie ein Angreifer, der nie müde wird. Genau darüber spricht die Security-Welt gerade so hoffnungsvoll und nervös zugleich. Über digitale Agenten. Über Systeme, die nicht nur Text erzeugen, sondern selbstständig Aktionen in digitalen Umgebungen ausführen können. Reuters beschrieb OpenClaw im März als Open-Source-Software, die mit minimaler menschlicher Anleitung eine breite Palette von Aufgaben autonom erledigen kann, also deutlich über klassische Chatbot- oder Assistentenfunktionen hinaus. Und dann kippt die Geschichte. Denn was als Produktivitätstool beginnt, wird plötzlich zum Sicherheitsproblem. Und das ganz akut. OpenClaw ist populär geworden. Immer mehr Menschen experimentieren mit ihren eigens gebauten Agenten. Gleichzeitig häuften sich Warnungen. Vor falsch konfigurierten Installationen, vor offen erreichbaren Instanzen, vor Agenten mit weitreichenden Rechten und zu wenig Kontrolle. Und genau diese Umstände wurden über 7000 Usern zum Verhängnis. Claw Havoc, eine der größten Agentenmanipulationen bisher, finden im Jänner 2026 statt. Eine Kampagne, bei der bösartige Erweiterungen, sogenannte Skills, in das OpenClaw-Ökosystem eingeschleust wurden. Was aussieht wie Kalenderorganisationstools und Google-Integrationen, ist in Wahrheit Spionagesoftware. In Wirklichkeit aber gebaut, um Daten abzugreifen, Schadcode nachzuladen oder Systeme weiter zu kompromittieren. Mehrere Berichte beschreiben hunderte bis über 1000 schädliche Skills auf ClawHub, dem Marktplatz von OpenClaw. Analysten schätzen den potenziellen Schaden auf über 100 Millionen Dollar. Das ist der qualitative Sprung. Klassische Malware versteckt sich. Ein herkömmliches Hacking-Tool führt einen klaren Befehl aus. Ein Chatbot wartet auf Fragen. Ein Agent wie OpenClaw kann dagegen planen, verknüpfen, handeln und dabei Schnittstellen zu Mail, Dateien, Browsern oder SES-Systemen nutzen. Genau deshalb wird er zugleich als Produktivitätsmaschine und als neue Angriffsfläche gesehen. Selbst Forscher, die OpenClaw untersuchten, sprechen von einem Sicherheitsproblem, das nicht nur aus einer einzelnen Schwachstelle besteht, sondern aus einer Kombination aus Autonomie, Berechtigungen und mangelnder Sichtbarkeit. Was passiert, wenn wir Maschinen nicht mehr nur Informationen geben, sondern Aufträge? Wenn ein System nicht mehr nur assistiert, sondern selber einfach macht? Wenn Angreifer keine eigene Infrastruktur mehr bauen müssen, sondern einen offenen Agenten nur noch falsch konfigurieren, erweitern oder missbrauchen. In dieser Folge geht es um OpenClaw, um die Claw Havoc-Kampagne und um die neue Generation digitaler Agenten. Was können diese Systeme wirklich? Wie werden sie bereits missbraucht? Wo helfen sie bei der Verteidigung? Und stehen wir am Anfang einer Zeit, in der im Netz nicht mehr nur Menschen gegen Menschen kämpfen, sondern KI gegen KI? Willkommen bei Akte Klicks, dem A1 Cybercrime Podcast. Abhören empfohlen.
Hallo und herzlich willkommen bei Akte Klicks, dem Cybercrime Podcast von A1. Der Österreicher Peter Steinberger hat mit OpenClaw 2026 einen technischen Welthit abgeliefert und auch den ganz großen Tech-Riesen da draußen vorgeführt, wie KI-Agenten eigentlich funktionieren können. Das Ganze kommt aber auch mit einigen Problemen daher, denn diese KI-Agenten können auch von Cyberkriminellen eingesetzt werden und genau darum geht es in der heutigen Folge. Mein Name ist Jakob Steinschott und mein heutiger Gast heißt Roman Petek, seines Zeichens Cybersecurity und AI Defense Specialist bei A1. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo auch von meiner Seite, schön, dass ich dabei sein darf heute.
Bevor wir uns in die Untiefen der KI-Agenten hineinstürzen, wollen wir mal so ganz generell den Rahmen abstecken und erfahren, was ist ein KI-Agent ganz allgemein gesagt, wie funktioniert er?
Grundsätzlich wurde Peter Steinberger schon angesprochen und das Thema OpenClaw. Wenn man ein Zitat hernimmt von Peter Steinberger oder der Ursprung, woher diese ganze Agent-Thematik aus seiner Sicht kommt, sagt er ganz offen, das ist, muss er sich so vorstellen, als wäre ein Geist vor einem Computer und den befüllt man mit Informationen oder gibt ihm Rechte, dass er etwas tun soll. Das heißt, ursprünglich wäre der Ansatz der, und der ist sehr intelligent, repetitive Aufgaben an einen Agent zu übergeben. Das heißt, der kann autonom auch handeln. Wenn man ihm das zulässt oder ihn auffordert, etwas zu tun. Und der unterstützt mich beispielsweise in meinem täglichen Doing, im Arbeitsalltag oder eben auch im privaten Umfeld. Wir haben jetzt am Start gehört, dass viele sich Mac Minis gekauft haben beispielsweise und zu Hause sich OpenClaw installiert haben. Ja, und da gibt es unterschiedlichste Anwendungsbereiche im guten wie auch im bösen Sinne. Ja, und darum geht's.
Okay, das heißt, das kann man sich wirklich so vorstellen, dieser KI-Agent steuert Maus und Tastatur, kann auf Webseiten klicken, könnte theoretisch, wenn ich es ihm erlaube, mich in meinen Bankaccount einloggen.
Ja, also tatsächlich ist das so. Ich kann ihm da unterschiedlichste Freiheiten geben, nehmen wir es mal so. Das könnte jetzt beginnen sein mit so klassischen Aufgaben wie erstell mir ein Word-File und schreibe mir einen gewissen Text hinein. Ja. Kann aber natürlich auch sein, dass er mir unterschiedlichste Aufgaben im Bereich meiner Business-Mails abarbeiten soll und für mich organisieren soll. Ja, das wären Aufgaben, die uns natürlich im täglichen Arbeitsalltag unterstützen können, aber für die IT-Sicherheit natürlich eine enorme Herausforderung. Darstellen.
Weil das klingt ja super praktisch, hat Millionen Menschen auf diesem Planeten weltweit begeistert. Viele haben sich installiert, aber wenn man das jetzt vergleicht mit Schadsoftware oder Hacking-Tools, sind diese KI-Agenten ein qualitativer Sprung in der Bedienung von Angriffssoftware?
Ja, also grundsätzlich ist es keine Malware oder dergleichen. Also es ist ein massiver Unterschied zu herkömmlichen Schadsoftware, wenn man so möchte. Also OpenClaw ist eine Instanz, die läuft auf meinem Device oder auf irgendeiner virtuellen Umgebung, die ich irgendwo hosten lasse. Und dementsprechend kann ich Skills verteilen, was dieser Agent kann und was er zum Beispiel dann nicht kann. Ich kann ihm Zugriffsrechte geben auf meinen Google Drive als Beispiel und kann ihn dort Ordnerstrukturen verwalten lassen. Ja.
Und Sie haben auch schon praktische Erfahrungen mit OpenClaw und Co. gesammelt, offenbar.
Ja, einiges. Also tatsächlich war es ein sehr spannendes Thema gleich zu Beginn. Und natürlich ist es auch meine Aufgabe innerhalb der A1-Gruppe, mich mit solchen Themen zu befassen, zu beschäftigen. Und ja, da spielen einige Themen dazu bei. Also für mich zählt dann eher weniger dieser private Umfang, sondern eher der Business-Umfang. Wie kann ich unseren Kunden dabei helfen, OpenClaw-Instanzen zu detektieren und diese, wenn es denn eingesetzt werden soll, im Unternehmen so einzuschränken, dass es vernünftig und sicher usable ist. Ja. Eine Governance zu verpassen im besten Fall. Ja.
Okay, jetzt beschäftigen wir uns in diesem Podcast natürlich mit dem Thema Cybercrime. Gehen wir es mal quasi in der Theorie praktisch durch, wie OpenClaw oder ähnliche KI-Agenten von Cyberkriminellen eingesetzt werden könnten. Könnten die sich das recht simpel installieren und den KI-Agenten anweisen, greif bitte Unternehmen XY an?
Ja, schwierig zu beantworten. Grundsätzlich ja, es gehört natürlich schon einiges an technischen Know-how dazu. Man muss das Verständnis schon dafür haben, aber es wird natürlich um einiges leichter gemacht. Ja. Das heißt, man muss sich vorstellen, dieser Geist, der vom Notebook sitzt oder vom Mac Mini, wie wir jetzt gehört haben, den betanke ich mit Informationen. Und man muss immer wissen, dieser Geist wird immer in dem, was er tut, der Beste sein. Ja, je nachdem ich ihn anreichere natürlich, mit etwaigen Leistungsbeschreibungen, Produktblättern oder wie auch immer. Das könnte aber beispielsweise auch Kali Linux sein, eine Hacker-Software, die ich auf einem Linux-System betreiben kann und OpenClaw alle Rechte geben kann, dieses Hacker-Tool zu nutzen. Ja. Darum geht es am Ende des Tages. Also wie kann ich das einschränken? Möchte ich das? Ja. Und ich bin da irrsinniger Fan beispielsweise vom iRobot-Prinzip, der Film mit Will Smith, wo eben diese 7 goldenen Regeln definiert werden. Ja. Und ich denke auch, so könnte man und so konnte ich es im privaten Kontext jetzt, wo ich das Thema OpenClaw ein wenig gestresst habe, einschränken und tatsächlich so verwenden, dass es Sinn ergibt und dass es auch eine gewisse Security aufweist.
Jetzt ist das Thema ja relativ jung. Peter Steinberger hat, glaube ich, im November 2025 OpenClaw auf GitHub gestellt. Von dort ist es ja dann viral gegangen, kann man sagen. Gibt es schon belegte Fälle, wo man wirklich festmachen kann, dass OpenClaw oder auch ähnliche Software, es gibt ja Open-Source-Software, die darauf basieren, sich abspaltet und so weiter, aber gibt es belegte Fälle, wo man konkret gesehen hat, okay, ein Cyberkrimineller, eine Hackergruppe bedient sich dieser Technologie?
Ich glaube, man muss immer unterscheiden. Ich hab schon eingangs erwähnt, der Geist, der vom Computer sitzt, arbeitet tatsächlich so wie wir Menschen. Ja? Also nur, dass der immer in dem, was er tut, der Beste sein wird. Der wird nicht krank, der hat nicht Urlaub oder sonst irgendwas und der muss auch nicht schlafen. Das heißt, der kann 24x7 arbeiten. Und der kann 24x7 versuchen, ein Unternehmen zu kompromittieren oder Schwachstellen zu finden an einer Infrastruktur, wenn ich ihm denn die nötigen Werkzeuge dazu gebe oder ihn dazu beauftrage, etwas zu tun. Das heißt, der perfekte Prompt ist da ganz wichtig, den ich, also die Aufgabe, die ich ihm aufgebe sozusagen. Und ab dem Moment, wo er dann tut, tut er, solange bis er fertig ist und wird sich selbstständig immer wieder ausbessern und den perfekten Weg ermitteln. Ja. Und ja.
Okay, das heißt, es ist wahrscheinlich relativ schwer zu erkennen, ob so ein KI-Agent gerade agiert oder ob es vielleicht nicht doch ein talentierter menschlicher Hacker ist.
Tatsächlich hängt es davon ab, ob ich, wenn man jetzt von einem klassischen Businesskunden ausgeht, ich einen Man in the Middle habe, das heißt einen Mitarbeiter, der tatsächlich diese OpenClaw-Instanz installiert hat und anwendet in meinem Unternehmen. Das wäre zu detektieren, ja, anhand von Diensten, die im Background laufen und unterschiedlicher Software, die ich wahrscheinlich im Unternehmen einsetze, wie Endpoint Protection und dergleichen, die das sehr wohl schon detektieren können anhand der Dienste. Wenn das jetzt aber von extern zugeführt wird und der Angriff gestartet wird, ist es tatsächlich so, dass ich es vielleicht nur daran detektieren kann, dass viele Angriffe gleichzeitig kommen könnten und die Zeit der Angriffe sich massiv reduziert hat. Das heißt, das hat sich alles verschnellt dadurch. Also ein herkömmlicher Angreifer braucht x Stunden, also sagen wir jetzt mal 5 Stunden, um einen Schwachstellen-Scan im ordentlichen Ausmaß zu machen. OpenClaw wird wahrscheinlich dafür 10 Minuten, 15 Minuten brauchen, wenn es langkommt. Das hängt tatsächlich vom Large Language Modell ab, das, was im Hintergrund läuft und wie schnell das abgearbeitet wird. Und die Anbindung natürlich, ja.
Und umgekehrt gibt es jetzt natürlich Millionen Menschen, die sich OpenClaw installiert haben. Nicht jeder ist ein Tech-Experte, der das auch dann so richtig aufsetzt, dass es sicher ist. Wie stark setzt man sich als interessierter User anderen Angreifern aus? Es gibt ja eine Webseite namens dCloud, auf der werden hunderttausende OpenClaw-Instanzen gelistet, die verschiedenste Sicherheitslücken aufweisen und angreifbar sind. Wie gefährlich ist es letztlich, so als Privatuser sich das Ding zu installieren?
Ja, also grundsätzlich jene unter den Zuhörern wissen sicher, dass OpenClaw oder Peter Steinberg in dem Fall nahezu wöchentlich neue Updates rausschickt. Und diese Updates beinhalten sehr wichtige Security-Updates natürlich, um Lücken zu schließen. Lücken werden deshalb geschlossen, weil irgendwo eben Datenabfluss entsteht und die Frage ist halt, wo dieser Datenabfluss dann hin landet oder wie diese Lücken dann unterschiedlichster Weise und Art und Weise dann für Angreifer genutzt werden konnten schon in der Vergangenheit. Und wo diese Daten dann schlussendlich landen, Dark Web, auf irgendwelchen Marketplaces und dergleichen, sei dahingestellt. Ja. Aber das Ding wird immer sicherer. Ja. Dadurch, dass es Open Source ist, verwenden natürlich auch einige Entwickler OpenClaw bereits in ihrer eigenen Version. Das heißt, da gibt es dann schon fertige Modelle, die ein wenig besser vielleicht schon laufen und ein wenig runder sind. Mhm. Aber OpenCloud weist natürlich massiven Entwicklungsstand auf. Also wir sprechen wirklich von nahezu wöchentlichen Updates, mhm, die rauskommen und die haben da wirklich Energie.
Cyber Insight.
Ja, um das Phänomen OpenCloud ein wenig greifbarer zu machen, habe ich ein paar Zahlen rausgesucht. Weltweit gibt es deutlich mehr als 3 Millionen OpenCloud-User, sofern man die überhaupt erkennen kann. Also es sind mal mindestens 3,2 Millionen ungefähr. Die meisten User kommen aus den USA, China und Indien. Und OpenCloud hat wirklich die größten Tech-Unternehmen dieses Planeten nachhaltig beeinflusst. Also es gibt Großkonzerne wie Nvidia, Meta, Alibaba oder Tencent, die alle auf diesen Konzepten von Peter Steinberger aufbauen. Und so aus der Security-Perspektive auch ganz interessant, die Security-Forscher von Strike haben unter dcloud.io gezeigt, dass sie 800.000 OpenCloud-Instanzen weltweit identifizieren können. Und die sagen, Hunderttausende davon sind gefährdet, Passwörter, Daten und Co. zu leaken. Also da wird dringend dazu geraten, wenn man kein technisches Know-how hat, eher die Finger von OpenCloud zu lassen.
Aber da sieht man wieder, man braucht einen Österreicher dafür, dass man einen Paradigmenwechsel in der IT herbeiführt.
Genau.
Tolle Sache.
Absolut. Jetzt haben in den letzten Wochen, Monaten ganz große Unternehmen wie OpenAI, Nvidia, wie sie alle heißen, sich mit OpenCloud geschmückt. Das heißt, gehen Sie da davon aus, dass das wirklich ein nachhaltiger Technologietrend ist, der bei und sehr rasch bei immer mehr Menschen ankommen wird?
Ja, also ich glaube, zurück zum Peter wieder. Ja. Peter Steinberger hat im ZIP2-Interview eigentlich das ganz gut formuliert. Er ging eigentlich davon aus, ich glaube im April letzten Jahres, dass Microsoft oder die großen Anbieter mit so einem Agent-System rauskommen.
Genau, ja.
Tatsächlich war es dann irgendwann, ich glaube September, Oktober, hat er gesagt, wo er bemerkt hat, dass das nach wie vor kein Agent am Markt ist. Ja. Und er hat dann gesagt, okay, dann machen wir das selbst. Dass dieser Agent dann so einen Boom auslöst und einen Elevator tatsächlich generiert, mit denen haben viele nicht gerechnet. In der IT-Branche, IT-Security-Branche, glaube ich, haben schon viele damit gerechnet, dass es jetzt irgendwann einmal kommen wird. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, es ist ein Elevator, es ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Es ist nichts Neues in der IT-Security, aber natürlich die breite Streuung von den Agents ist halt jetzt spannend. Ja. Im privaten Umfeld als auch im Business-Umfeld. Und ja, damit muss man sich auseinandersetzen und vielleicht auch im positiven Sinne nutzen, sowohl als auch. Ja. Also auch wir bereits setzen Agent-Thematiken schon ein, natürlich. Mhm. Es geht einfach am Ende des Tages im Security-Umfeld auch darum, schnell zu detektieren und schnell zu handeln. Und dabei hilft dir der Agent natürlich enorm. Ja. Mhm. Egal, wie der jetzt heißt und von wem der entwickelt wurde.
Ja. Genau, es gibt ja nachher natürlich andere auch. Aber Stichwort breite Streuung, jetzt haben wir schon gehört, eigentlich reicht ein Mac Mini um wenige 100 Euro. Open Source Software kann man sich gratis, kostenlos runterladen und installieren. Das heißt, so diese Zugangsbarriere für potenzielle Cyberkriminelle sinkt jetzt noch einmal stark hinunter. Also der Aufwand ist ja mittlerweile sehr gering, so einen KI-Agenten aufzusetzen und dann für bösartige Zwecke nutzen zu können.
Ja, ich glaube, man darf nicht alles verteufeln. Ne? Also OpenCloud ist schon ein gutes Ding. Die ganze Agent-Thematik ist ein super Ansatz und wird uns in Zukunft natürlich beschäftigen. Mhm. Wie erwähnt, im positiven wie auch im negativen Sinne. Die breite Streuung muss man jetzt einmal identifizieren, ob jetzt wirklich jeder im privaten Umfeld so einen moralischen Kompass aufweist, dass er halt wirklich sagt, okay, ich kompromittiere jetzt ein Unternehmen oder meine Nachbarn. Mhm. Die klassischen Script-Kiddies gibt es aus meinem Ansichtspunkt nicht mehr. Mhm. Das heißt, die Jugendlichen, die beispielsweise mit der IT ein wenig groß werden, ja, und dann irgendwie Affinität aufweisen und dann sagen, okay, kompromittiert jetzt das WLAN-Passwort vom Nachbarn, weil mir die Eltern das WLAN-Passwort verboten haben, weil es schlimm war. Das wird natürlich jetzt interessant werden, aber ich glaube, eher spannend ist mit anzusehen, wie sich TikTok und diese ganzen Social-Media-Plattformen entwickeln, die nicht zensiert sind, und da dementsprechend Kurzvideos und Anleitungen geben, wie man eben OpenCloud im bösen Sinne nutzt. Ja, und ja, das ist ein Thema. Ja.
Mhm. Okay. Und Open Source ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei dem ganzen OpenCloud. Wie gesagt, man kann, wenn man sich auskennt, auf GitHub gehen, sich das Ding runterladen, installieren. Open Source hat ja, glaube ich, einen ganz guten Ruf, aber ist es nicht auch ein Sicherheitsproblem dadurch, dass sich jeder runterladen kann, kann sich jeder die Software auch, wie er will, adaptieren, oder?
Ja, natürlich gibt es auch schon unzählige Ableger von OpenClaw, die sich dann unterschiedlichst nennen. Ja, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich nicht nur auf OpenClaw zu versteifen. Es gibt auch unterschiedliche andere Produkte, die sensationell sind am Markt, ja, und vielleicht sogar so schon besser sind und eine Governance aufweisen, Security Governance aufweisen. Mhm. Aber ja, es ist immer machbar, man darf nicht vergessen, ich brauche für diese OpenClaw-Instanz oder für diesen Agent immer ein Large Language Modell im Hintergrund, das Gehirn sozusagen, ja, das diese Informationen in irgendeiner Art und Weise verarbeitet und Anweisungen generiert, dann schlussendlich. Ja. Mhm. Und das kostet natürlich Geld und das geht irrsinnig ins Geld. Also alleine die Entwicklungsphase in den ersten Monaten hat mir beispielsweise rund 1.000 Euro gekostet. Ja. Und okay. Da wurde noch nicht viel gemacht. Ja. Und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dass man lokal ein Large Language Modell sich installiert, deshalb ja auch der Mac Mini, ja, wie Olama oder ähnliches. Ja. Die Performance ist halt anders, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Und da gibt es unterschiedlichste Ansätze, eben auch auf TikTok, auch dort sind wir präsent natürlich, müssen da mitschauen, was da gepostet wird und was da gemacht wird in dem Umfeld. Mhm. Es sind viele Entwickler auch drinnen. Ist natürlich spannend zu sehen, ja. Wie sich auch LLM-Modelle entwickeln, wie Minimax und Co. Ja.
Wollen wir das Ganze mal von der positiven Seite betrachten? Jetzt gibt es natürlich die Cybercrime-Unternehmen, kann man schon sagen. Wir haben schon mal festgestellt, Cybercrime ist weltweit ein Business von 10 Billionen Dollar. Also wäre es ein Land, wäre es die drittgrößte Volkswirtschaft hinter den USA und China. Also ein enorm riesiges Business. Das heißt, wie kann man OpenClaw und KI-Agenten auf Verteidigerseite einsetzen? Das wäre ganz interessant. Cybercrime ist Realität. Viele Unternehmen davon betroffen. Wie könnten sich die dieser Technologie bedienen, um selbst sicherer zu werden?
Da müsste man sich ein wenig ein wenig in die Glaskugel hineinschauen und wünscht ja was spielen. Ne? Da geht es natürlich vorrangig einmal darum, dass man selbst weiterentwickeln muss und das ganze Ding, wie vorhin schon erwähnt, sicherer gestalten muss. Ja? Also wir selbst als Eins sind hochkritische Infrastruktur, das heißt, wir müssen noch mehr als alle anderen aufpassen, wie wir das Ding einsetzen. Aber nichtsdestotrotz muss man auch die Vorteile erkennen und die sind tatsächlich am Tableau. Ja? Das ist natürlich die ganzen repetitiven Aufgaben, die man damit ablösen kann. Das kann ich heute einen Agent machen lassen. Ja. Mhm. Und da muss man halt abwägen, was ist für mich als Unternehmen, was sind meine Kronjuwelen, ja, und was eher weniger, wo ich sage, okay, das kann auch der OpenClaw Agent oder you name it Agent machen. Ja. Mhm. Ich nenne ihn gerne John Doe in meinem Umfeld, aber tatsächlich, ja, wenn ich mir etwas wünschen darf oder auch in die Glaskugel wieder schaue, wird das SOC 2.0, so nenne ich es immer wieder, sicher mit Agents auch besetzt sein, weil einfach die Meantime to Detect, also die Detektion des Angriffes einfach sich massiv reduziert hat. Also wir haben immer so vor 15 bis 30 Minuten gesprochen im Incident-Fall. Ich glaube, jetzt werden wir natürlich weiter runter sein, ja, weil der Agent einfach massiv attackieren wird, mehrfach attackieren wird, so lange attackieren wird, bis eine Schwachstelle gefunden hat und die kann er schneller ausnutzen als der Hacker, nehmen wir mal so, oder der Mensch mit bösen Absichten, der dann halt wirklich nur an die Tastatur klopfen muss und wenig mehr Zeit braucht dann dazu. Okay. Und so muss man das tatsächlich sehen. Ja. Und man muss diesen Agent auch behandeln wie einen tatsächlichen Mitarbeiter. Ja. Den muss ich mit Regeln versehen, dem Dienstvertrag muss ich wahrscheinlich keinen geben, aber ich habe die volle Verantwortung über ihn. Ja. Und dementsprechend ist es auch meine Aufgabe, den mit Informationen zu betanken. Ja.
Da muss ich kurz zwischenfragen, interessiert mich sehr SOC. Was ist das, wofür steht das?
Ja, ein SOC ist ein Security Operations Center und wenn man das kurz jetzt in einem Satz formulieren möchte, ist es die zentrale Kommandostelle für alle security-relevanten Informationen, die zusammentreffen und bewertet werden. Das heißt, das ist so die Kommandostelle, wo eben die Lage bewertet wird und diese ganzen Einsen und Nullen, die zusammentreffen, dann auf Kritikalität bzw. Malicious Content oder dergleichen bewertet werden.
Okay. Das heißt aber, Sie gehen davon aus, dass das eine Art Wettrüsten wird, also auf Angreiferseite, KI-Agenten, naheliegend, dass die genutzt werden und um denen was entgegenstellen zu können, brauche ich auf Verteidigerseite dann eigentlich auch einen KI-Agenten, der auch ähnlich schnell, autonom und mit Nachdruck agieren kann.
Oder irgendwelche Applikationen einfach, die dem entgegenstehen. Ja. Und man muss sich tatsächlich anschauen, wo sich das hinentwickelt, aber man muss natürlich da am Ball bleiben und muss das Thema auch in- und auswendig kennen.
Was würde das technisch bedeuten? Welche Infrastruktur bräuchte es, um das sinnvoll auf Defense-Seite, Verteidigerseite einsetzen zu können? Gehen wir jetzt wahrscheinlich nicht, das auf den Arbeitscomputern der Mitarbeiter zu installieren, oder?
Ja, ich glaube, das wäre nicht sinnvoll. Ja. Also es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, wie ich heute Agents betreiben kann. Ja. Es gibt ja inzwischen Anbieter, die Workspaces anbieten in der Cloud. Ja. Man könnte es auf einer virtuellen Infrastruktur hosten, beispielsweise bei uns auf der Exoscale, und dort sicher betreiben. Ja, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es geht halt schlussendlich auch darum, dass ich irgendwelche Konnektoren an diese Instanz anflanschen muss, API-Schnittstellen, die ich dann gegebenenfalls natürlich absichern muss. Und das ist dann die Aufgabe der IT-Security wiederum, dass man sich damit auseinandersetzt und da wirklich einmal konkret auch einen Plan macht, bevor man das Projekt umsetzt. Ja, also ob man es jetzt lokal auf einem Client-PC installiert oder auf einer virtuellen Maschine, ist jetzt zuerst einmal dahingestellt. Es geht wirklich darum, den Nutzer mit zu identifizieren und dann eine Architektur zu bauen. Bestehend aus mehreren Agents vielleicht sogar. Ich sehe einen sinnvollen Ansatz im Debugging, das heißt wirklich bei Entwicklern, die auf Fehlersuche sind, beispielsweise im Code. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass Agents natürlich sehr, sehr hilfreich sein können, weil sie einfach die Zeit minimieren, wo ich als Mensch halt massiv lange brauche, um einen Beistrich irgendwo zu finden, den ich vergessen habe im Code, im Syntax. Oder eben die Justierung, Feinjustierung von irgendwelchen Use Cases beispielsweise, die sich immer wieder anpassen müssen. Im SOC sehe ich ganz klar so künstliche Intelligenz bei der Triage beispielsweise, dass man wirklich diese Einsen und Nullen, mit denen wir in den Logs arbeiten, beispielsweise richtig zuordnen können und schneller zuordnen können. Ja. Mhm. Also das wird für uns sicher ein wesentlicher Vorteil dann sein, den wir auch so umsetzen.
Okay, das heißt, das Ganze rennt nicht notwendigerweise auf einem Mac Mini, sondern auch in einer Cloud wie von Exoscale.
Ja, natürlich. Ja. Also es geht am Ende des Tages natürlich um die Infrastruktur, die dahinter steht, die das Ding dann braucht, auch in der Verarbeitung, GPU etc., RAM. Ja. Und die haben wir in der Exoscale Gott sei Dank zu Genüge.
Okay, jetzt ganz schwierige philosophische Frage. Wie verhindern wir als Gesellschaft, dass diese autonomen KI-Agenten außer Kontrolle geraten? Oder sind sie schon außer Kontrolle geraten? Da gibt es ja, glaube ich, auch verschiedenste Meinungen dazu. Wie ist da Ihre Sicht?
Ich sehe es sehr positiv. Also ich bin froh, dass diese Technologie verfügbar ist, ja, und als tatsächlich auch als Open Source verfügbar ist. Ja. Das heißt, für jedermann verfügbar ist. Für lau, ja. Und ich finde es sehr gut. Es ist halt wirklich dieses Schulungsthema. Ja. Man muss wirklich wissen, auf was man sich einlässt. Ja. Einem Agent Zugriffsrechte auf irgendein Bankkonto zu geben, ist halt, glaube ich, nicht so gescheit. Wiewohl ich einige kenne, die bereits mit irgendwelchen Agents traden. Ja. Und ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, sei mal dahingestellt. Aber diese Optionen gibt es natürlich. Also wie erwähnt, man muss diesen Agent wie einen Menschen behandeln. Ja. Dann kann man richtig einsetzen. Und wir sagen in der IT-Security der Layer 8, also das Problem steht immer vor dem Bildschirm oder sitzt vor dem Bildschirm und besorgt uns die meisten Probleme in der IT-Security. Und genauso kann es natürlich mit dem Open Cloud Agent sein. Wenn ich ihm nicht genau sage, was seine linke und rechte Grenze ist, dann wird er wahrscheinlich über die Grenze hinaus arbeiten, weil er es gut meint, nennen wir es mal so. Und da ist es ganz wichtig, eben ordentliche Struktur zu schaffen, sich vorher Gedanken zu machen, wie setze ich das Ding ein? Gebe ich dem Agent einen Namen? Ja? Wie kommuniziere ich schlussendlich mit den Agents? Also Open Cloud beispielsweise bietet da unzählige Möglichkeiten von Discord über WhatsApp und Co. Oder setze ich überhaupt auf ein ganz anderes Agent-System, beispielsweise von Claude, Anthropic, Nvidia, wie auch immer. Ja? Also das sind schon sehr fortgeschrittene Produkte und für jeden etwas dabei. Also wenn ich auf Open Source stehe und ich möchte mir das Ding so hinschneiden, wie ich es brauche, dann bin ich wahrscheinlich bei Open Cloud richtig. Wiewohl ich hier ergänzen möchte, dass man da schon auch technisches Know-how haben sollte, ja, bei Open Cloud.
Ja, absolut. Ja. Denken Sie, dass über kurz oder lang eigene Gesetze notwendig werden, um das in regulierte Bahnen zu lenken? Oder ist quasi der Genie out of the bottle und man kann es eh nicht mehr einfangen?
Ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner dafür. Ich bin in meinem alltäglichen Arbeitsalltag halt damit beschäftigt, kreativ zu sein. Und Kreativität darf halt nicht durch Gesetze meiner Meinung nach eingeschränkt werden. Aber da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner dafür.
Okay. Wollen wir mit einer optimistischen, möglicherweise Zukunftsprognose enden? In 5 Jahren, wie wird da das Thema KI-Agenten aussehen? Wie groß, wie umfangreich kann das alles werden aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass vielleicht nicht mehr ich hier sitzen werde, sondern irgendein Bot von Tesla, der mit irgendeiner Grok-Engine läuft und alles wiedergeben kann, was wir bereits können und die Weiterentwicklung bereits nebenbei mitmacht, ja, über einen Sub-Agent. Aber ganz offen gesagt, ich glaube, dass diese Agents Daily Business werden. Die werden mit uns arbeiten, das wird ein Teil des Unternehmens werden, egal wo, in was für einer Branche etc. Und die Frage ist nur, wo wird es zuerst starten? Wird es eher so diese Entwicklerumgebungen sein, Marketingagenturen, die vielleicht ganz essentiell auf diese Schiene fahren mit den ganzen Marketingthemen im Facebook und wie auch immer, ja, das kann man automatisieren. Ja. Im Grafikdesign beispielsweise habe ich schon gesehen, dass da sehr viel gemacht wird in dem Umfeld. Und dann weitergehend natürlich zu den ganzen Programmierern und Entwicklern. Im Security-Umfeld müssen wir sowieso damit arbeiten und müssen uns damit beschäftigen. Und ja, also ich glaube, dass in 5 Jahren die Agents ganz normal mit uns gemeinsam arbeiten werden und wir uns mit ihnen austauschen. Und wir werden es nicht mehr merken.
Okay. Security Blitzbits.
Also egal, ob in einer Roboter-Version oder in Fleisch und Blut, Sie will ich auf jeden Fall wieder mal im Podcast-Studio begrüßen. Super spannende Insights zum Thema KI-Agenten. Also wir haben gelernt, die können wirklich 24/7 für uns operieren, sowohl auf der guten Seite wie natürlich leider auch auf der bösen Seite. Für Unternehmen auf jeden Fall eine große Herausforderung. Die tragen die volle Verantwortung, müssen die eigentlich behandeln wie eigene Mitarbeiter, ihnen Regeln und Vorschriften quasi mit auf den Weg gehen. Und ich denke, in 5 Jahren, und das haben Sie auch gesagt, sind die Daily Business. Das heißt, es gibt eigentlich keine Alternative. Man muss sich mit dem Thema auf jeden Fall auseinandersetzen. Vielen Dank, Herr Petek, heute für das Interview, für die Insights. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Ausgabe von Akte Klicks.
Abonnieren Sie den Podcast oder aktivieren Sie die Glocke, um keine neuen Folgen zu verpassen. Mehr Informationen und aktuelle Inhalte rund um Cybersecurity für Unternehmen finden Sie auf a1.net/security.